Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir machen im neuen Jahr jetzt wieder weiter an unserer Reihe zur Heilsgeschichte. Und da sind wir ja gerade bei der Unterreihe der 10 Gebote und kommen zum, nach lutherischer Zählung, 6. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. 2. Mose 20, Vers 14. Du sollst nicht Ehe brechen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ihr seht, das Gesamtthema dieser Predigt und auch der nächsten beiden folgenden lautet noch über das hinaus, wie es mit der Liebe klappt. Grundregeln für die große Liebe ein Leben lang. Und heute der Weg zur großen Liebe. Unter dieses Thema, wie es mit der Liebe klappt, Grundregeln für die große Liebe ein Leben lang, habe ich die drei Predigten gestellt, die ich heute und an den kommenden beiden Sonntagen zum Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, halten werde, so Gott will und wir leben. Denn das Thema Ehebruch und Ehescheidung beginnt ja nicht erst mit den Problemen, die dann vielleicht im Lauf der Ehe auftreten und virulent werden. Das beginnt schon mit den ersten Schritten, die Menschen auf dem Gebiet der Liebe, Beziehung zwischen den Geschlechtern tun. Heute deshalb als erstes das Thema der Weg zur großen Liebe. Diesen Weg zu finden ist schwierig, heute vielleicht schwieriger als je. Denn auf kaum einem anderen Gebiet ist Satan so aktiv wie auf dem Gebiet von Liebe und Ehe. Und auf keinem anderen Gebiet hat er in den letzten Jahren so umfassende Erfolge erzielt. Da stellt sich die Frage, warum ist gerade das Gebiet der Ehe für Satan so interessant? Die Antwort heißt, weil die Ehe, die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, das irdische Abbild ist für die Beziehung Gottes zu uns. Und deshalb galt und gilt der Kampf Satans seit jeher in ganz besonderem Maß der Ehe. Wo er nur kann, versucht er das Zustandekommen glücklicher Ehen zu verhindern. Wo er nur kann, versucht er bestehende Ehen wieder zu zerstören. Sein Kampf gegen die Ehe hat eine Schlüsselfunktion in seinem Kampf gegen die guten Werke Gottes. Gewaltige Erfolge hat Satan in diesem Kampf erzielt durch die 68er. Diese linken Gesellen haben ihren Marsch durch die Institution weitgehend vollendet, durch die Institutionen. Wir können da hinschauen, wo wir wollen. Auch in christlichen Kirchen und Freikirchen ist dieser Marsch nicht vorbeigegangen, spurlos. Im Gegenteil. Vor allem haben die 68er sich gegen Ehe und Familie gewandt, die Keimzelle einer jeden funktionierenden Gesellschaft. Und wer die Gesellschaft zerstören will, beginnt immer in der Keimzelle von Ehe und Familie. Und so haben sie systematisch alle wesentlichen Voraussetzungen für gelingende Beziehungen bis heute zunichte gemacht. Durch die Ausgangslage, die damit geschaffen wurde, befindet sich unsere heutige junge Generation in einer völlig schizophrenen, das heißt ganz und gar widersinnigen Situation im Verhältnis zu Liebe und Ehe. Einerseits zeigen Umfragen, die große Liebe zu finden, ist bis heute der Traum wahrscheinlich eines jeden Menschen. Liebe gehört auch für den Menschen im Jahr 2019 zum Glücklichsein nicht nur unbedingt dazu, sie gilt als der Glücksgarant schlechthin. Jeder sehnt sich nach der großen Liebe seines Lebens, einerseits. Andererseits erlebt unsere junge Generation eine absolut gegensätzliche Wirklichkeit. Nur noch wenige Beziehungen halten tatsächlich ein Leben lang. Sowohl unter Gleichaltrigen wie auch in der älteren Generation sehen unsere jungen Menschen kaum noch eine glückliche, harmonische, langfristig gelingende Ehe. Im Gegenteil sehen sie, wie eine Beziehung um die andere scheitert, wie eine Ehe nach der anderen zerbricht. Und sie sehen das nicht nur bei anderen. Immer mehr sind sie selbst betroffen. Immer mehr sind selbst Scheidungsweisen. Immer mehr haben das Scheitern von Ehen als Kinder selbst miterlebt und durchlitten. Und die Folge dieser ganzen Entwicklung, das zeigen Umfragen ebenfalls, kaum ein junger Mensch glaubt tatsächlich noch an die große Liebe. Die Sehnsucht danach ist da, aufgrund der allgemeinen Erfahrung aber macht sich die Überzeugung breit, eine solche Liebe gibt's nur in billigen Kitschromanen. Bestenfalls ist sie einigen wenigen besonders vom Glück Verfolgten vorbehalten. Und damit tritt die Sehnsucht nach Ehe und Treue auch in einen krassen Widerspruch zum eigenen Verhalten. Ich sprach ja von einer schizophrenen Situation. Vor Jahren wurde im Fernsehen über eine Umfrage berichtet zur Frage, was verbinden Sie mit dem Begriff Liebe? Was verbinden Sie mit dem Begriff Liebe? Und bezeichnend nur die ältere Generation der über 60-Jährigen damals brachte Liebe noch unproblematisch in Verbindung mit Zuneigung, Treue und gelingender Ehe. Für die Jugendlichen war Liebe gleichbedeutend mit Sex. Mehr fiel ihnen zum Stichwort Liebe nicht mehr ein. Wir sehen, wie umfassend das Zerstörungswerk der 68-Jähriger hier gewütet hat. Man denke an das Motto der 68er damals, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Da sieht man den Frontalangriff auf die Ehe, auf das, was Liebe ausmacht. Am erhellendsten waren die Aussagen der mittleren Generation, der damals 20- bis 60-Jährigen. Sie erklärten gerade heraus, dass sie mit dem Begriff Liebe eigentlich gar nichts anfangen können. Warum? Die Begründung zeigt die angesprochene Spannung. In ihren Herzen wissen sie, was Liebe ist. In ihren Herzen ist eine tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Treue, nach einer lebenslangen glücklichen Beziehung, nach einem Füreinander-Dasein in guten wie in schlechten Tagen. Aber das ist in ihren Augen eben nichts als Theorie. Ein Wunschtraum, der der Wirklichkeit unserer Tage nicht mehr standhalten kann. Treue, so die Meinung dieser Altersgruppe, gibt es heute nicht mehr. Und daraus ziehen sie für sich die Konsequenz, Verliebtsein ja, Beziehung ja, Zusammenziehen auch, flüchtig, oberflächlich, immer mit Sicherheitsabstand und Vorbehalt, immer mit dem Wissen im Nacken, es wird im Zweifel sowieso nicht lange halten. Also auch nicht zu viel investieren. Richtigerweise nehmen sie den Begriff Liebe für solche Beziehungen dann auch nicht in den Mund. Es ist erschütternd, wie hier mehr als eine ganze Generation in großen Teilen offensichtlich weitgehend aufgegeben hat am wichtigsten und schönsten Bereich des menschlichen Lebens, der Ehe. Ich erinnere mich an eine Folge von Das perfekte Dinner vor einigen Jahren. Die Gastgeberin dieses Abends schien in einer wahren Ehe-Idylle zu leben und bezeichnend war, dass die Gäste erheblich daran zweifelten, ob es eine so harmonische Beziehung, wie es die Gastgeberin demonstriert hat, überhaupt geben kann oder ob dieses große Eheglück nicht nur gespielt ist, theatralisch inszeniert. Darauf angesprochen antwortete die Gastgeberin, die Liebe macht alles möglich. Zumindest ihren beiden weiblichen Gästen war diese Antwort zu einfach. Und es gab so eine Diskussion hin und her und eine davon meinte dann, wenn ich wüsste, wie das mit der Liebe klappt, dann würde ich ein Buch drüber schreiben und reich werden. Und die zweite fügte hinzu, und glücklich. Sie einigten sich dann auf reich und glücklich, denn für beide war klar, Liebe gehört zum Glücklichsein dazu. Und würde jemand das Geheimnis der Liebe kennen, würde jemand wissen, wie es mit der Liebe klappt, der würde nicht nur selbst glücklich, der könnte mit diesem Wissen ein Vermögen verdienen. Das Problem aber, kein Mensch weiß wirklich, wie es mit der Liebe klappt. Einigen wenigen ist sie rätselhafterweise vergönnt. Am großen Rest geht sie vorbei. Weil das heute eine weit verbreitete, wenn nicht die allgemeine Überzeugung ist, haben immer weniger eine echte Hoffnung, selbst diese Liebe zu finden. Und weil sie nicht mehr an die große Liebe glauben, geben sich viele mit kurzlebigen Ersatzbeziehungen zufrieden. Ich dagegen bin der festen Überzeugung und deshalb auch heute diese Predigt und überhaupt diese drei Predigten der kommenden Sonntage. Jeder Mensch kann, wenn er wichtige Grundregeln der Liebe beachtet, nicht nur seine große Liebe finden, er kann diese Liebe auch ein Leben lang bewahren, zumindest mit Gottes Hilfe. Schon der erste Punkt ist dabei von allergrößter Bedeutung, der Weg zur großen Liebe. Wie und wo finde ich meine große Liebe? Dieser Weg beginnt schon sehr früh. Ob die große Liebe in meinem Leben gelingt, darüber entscheidet in wesentlichem Maß schon meine Kindheit und Jugend, spätestens die Zeit ab der Pubertät. Darüber entscheidet, wie ich mich von Anfang an Vertretern bzw. Vertreterinnen des anderen Geschlechts gegenüber verhalte. Wie gehe ich konkret mit ihnen um? Treibe ich mit ihnen ein kokettes Spiel? Betrachte ich sie als Versuchskaninchen für meine Beziehungsübungen? Oder begegne ich ihnen in Achtung und Würde? Ich weiß, solche Begriffe wie Achtung und Würde klingen heute nicht nur überholt, sondern fast schon schwülstig. Ich sage es deshalb an einem Beispiel, was gemeint ist. Jede Frau ist eine Traumfrau. Vielleicht ist sie nicht meine Traumfrau, aber dann ist sie ziemlich sicher die Traumfrau eines anderen, der sie heute vielleicht noch gar nicht kennt, der ihr aber eines Tages begegnet, der sich in sie verliebt und mit ihr ein Leben lang glücklich sein möchte. Daraus ergibt sich die nächste Frage, möchte ich, dass meine Traumfrau, die jetzt vielleicht im Alter von 14, 16, 20 Jahren irgendwo heranwächst, das Spielobjekt, das Versuchskaninchen eines anderen ist? Ich bin mir ziemlich sicher, keiner möchte das. So geht's also nicht nur mir, so geht's den anderen auch. Und das heißt, achte ich jede junge Frau, die mir begegnet, als eine solche Traumfrau. Und gehe ich so mit ihr um, wie ich mir's wünsche, dass irgendwo anders jetzt gerade Vertreter meines Geschlechts auch mit meiner Traumfrau umgehen, mit der ich mir wünsche, ein Leben lang glücklich zu sein. Wenn wir diese Frage begriffen haben, dann bekommen so alte Begriffe wie Achtung und Würde auf einmal einen ganz klar verständlichen Inhalt. Aber es ist leider bezeichnend, dass solche Begriffe heute in der Umgangssprache praktisch nicht mehr vorkommen. Allenfalls vielleicht noch im Zusammenhang mit der Menschenwürde. Aber auch da ist alle Würde praktisch längst den Bach runter, wie etwa die Forderung der Jungsozialisten nach einer vollständigen Streichung des Paragraphen 218 zeigt, was praktisch die Freigabe der Abtreibung bis zur Geburt bedeuten würde. Wir sehen, auch mit der Menschenwürde ist es in unserem zunehmend linkstotalitären System nicht mehr weit her. Nun sei an dieser Stelle auch ein ausdrückliches Wort an die jungen Damen gerichtet. Welche Achtung und Würde fordert ihr durch euer Auftreten von der Männerwelt tatsächlich ein? Anders gesagt, eine junge Dame, die sich mit Schminke, Kleidung und Verhalten auftakelt zu einem bloßen Objekt sexueller Begierde, die darf sich nicht wundern, wenn sie dann auch vor allem als ein solches betrachtet und behandelt wird. Man kann sich ja sehr wohl dezent, fein und attraktiv schminken und kleiden, ohne dabei die Grenzen des Anständigen und Schamhaften zu überschreiten. Wir sehen aber leider, haben wir auch dafür wieder fast nur antike Begriffe. Wenn Martin Luther formuliert hat, dass wir keusch und zuchtvoll leben in Gedanken, Worten und Werken zu diesem Gebot, keusch heißt schamhaft. Halten wir in der Kleidung und im Auftreten noch Grenzen der Scham ein? Ich weiß, es ist für die heutige Generation, für unsere Jugendlichen, jungen Erwachsenen unheimlich schwierig, denn unsere Zeit ist schon seit Jahren dadurch gekennzeichnet, dass sie alle Grenzen der Scham längst niedergerissen hat. Insbesondere im Fernsehen und Internet wird schamloses Leben täglich als Normalität vorgeführt. Leben auf dem Weg zur großen Liebe heißt deshalb in aller Konsequenz Leben absolut gegen den Strom der Zeit. Es gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder lebe ich im Strom der Zeit an der großen Liebe vorbei oder ich lebe gegen diesen Strom meiner großen Liebe entgegen. Die Frage also, die sich zum Beispiel junge Damen stellen sollten, ist, wie will ich von Männern wahrgenommen werden? Als eine attraktive, aber nur an ernsthaften Beziehungen interessierte Frau oder als Kandidatin für eine schnelle Nummer. Und so, wie ihr wahrgenommen werden wollt, so kleidet euch, so schminkt euch, so verhaltet euch. Denn damit verbunden ist umgekehrt die andere Frage, was für einen Mann wollt ihr angeln? Ich wähle bewusst diesen Vergleich, denn beim Angeln entscheidet der Köder, welchen Fisch ich fange. Wenn er euch als Köder für einen Raubfisch präsentiert, dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr schließlich keinen friedlichen Karpfen geangelt habt, sondern einen tollen Hecht, der aber morgen schon wieder bei einer anderen ist. Es geht da nicht um Vorschriften, wie man sich zu schminken und zu kleiden hat. Es ergibt sich von selber, wenn man das Prinzip begriffen hat. Wir kennen das Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so ruft's zurück. Und wie junge Damen mit ihrem Auftreten in den Männerwald hineinrufen, so ruft's aus dem Männerwald zurück. Die Frage ist also, was für einen Mann sucht ihr und wie und wo findet ihr genau diesen Mann? Für die Männer gelten die Fragen gleich, nur mit etwas anderen Konkretionen. Das Prinzip ist dasselbe. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Wo finde ich meine große Liebe? Wenn ich in die Spielothek gehe, um meinen Traummann zu suchen, dann werde ich höchstwahrscheinlich einen Spielertypen finden. Wenn ich in die Disco gehe, auf der Suche nach meiner Traumfrau, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich dort eine Disco- oder Partymaus finde. Wenn ich das will, okay. Aber dann darf ich mich nicht später beklagen, dass mein Mann spielsüchtig ist oder meine Frau eben eine Disco- und Partymaus. Das muss ich mir vorher überlegen. Und wenn ich meine Frau in der Edelboutique gefunden habe, darf ich mich nicht wundern, wenn später unser ganzes Geld für teure Klamotten flöten geht. Und für die Mädels noch, wenn sie sich einen Typen geangelt haben, weil der so eine voll coole Karre fährt mit 300 PS, tiefer gelegt, supercoole Front- und Heckspoiler, allerteuerste Alufelgen, dann müssen Sie damit rechnen, dass er eben später auch fast jeden Cent für eine aufgemotzte Karre ausgibt. Wenn ich aber eine gläubige Frau oder einen gläubigen Mann suche, dann sollte ich sinnvollerweise in christlichen Gemeinden, Jugendgruppen, auf christlichen Veranstaltungen, Freizeiten oder heute auch vielleicht auf christlichen Internetportalen suchen. Nicht nur der Köder entscheidet über die Frage, welchen Fisch ich angle, sondern auch der Ort, an dem ich meine Angel auswerfe. Und Christen haben hier noch einen ganz besonderen Joker, das Gebet. Eine gelingende Ehe beginnt mit Gebet. Und ich kann es gerade auch den jungen Leuten gar nicht intensiv genug ans Herz legen, ihr könnt gar nicht früh genug mit dem Gebet dafür beginnen. Wir haben deshalb in der Lesung bei Eliezer gehört und gesehen, Eliezer, der Knecht Abrahams, hat eine übermenschliche Aufgabe bekommen. Er soll für Isaak, den Sohn seines Herrn, die passende Frau finden. Menschlich ist das unmöglich. Und das gilt ja nicht nur, wenn man die passende Frau für einen anderen suchen soll, sondern auch für sich selber. Menschlich eigentlich unmöglich, denn wie soll er in das Herz einer Frau hineinsehen? Ein früherer Freund pflegte zu sagen, du siehst bei keinem weiter als bis an die Zähne, wenn er dich freundlich angrinst. Ja? Ins Herz eines Menschen aber sieht niemand hinein. Wie aber sollen wir dann wissen, wie der andere wirklich ist? Wie sollen wir wissen, ist er's oder ist sie's nicht? Eliezer tut deshalb das einzig Richtige, er betet. Herr Gott meines Vaters, meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Die rechte Entscheidung kann nur von Gott kommen. Er allein sieht in die Herzen. Er allein kennt jeden Menschen durch und durch. Und er allein kann deshalb mit letzter Gewissheit sagen, die beiden gehören und passen zusammen. Und deshalb ist das wichtigste und der dringlichste Rat für den Weg in eine gelingende Ehe Gebet. Der andere ist fast genauso wichtig, das Warten. Das Warten. Sag immer wieder, besser spät glücklich als früh unglücklich. Zum Warten gehört die Zurückhaltung, bis der oder die Richtige da ist und sich auch als solche erwiesen hat. Und das ist die große Not heute mehr denn je, dass die Menschen nicht warten, bis sich eine Beziehung wirklich bestätigt hat. Das dauert eben eine gewisse Zeit. Beim einen mögen das Wochen, beim anderen Monate, vielleicht sogar viele Monate sein, bis sich bestätigt, wir passen wirklich zusammen. Da sind nicht nur große Gefühle, da hat Gott bestätigt, dass er unsere Lebenswege zusammengeführt hat. Wer vor der Zeit zu eng zusammenkommt und es geht wieder auseinander, der fügt sich und dem anderen Schaden zu. Die Bibel sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Damit meint die Bibel eine völlige Personeneinheit. Wenn zwei so eng miteinander leben, wie Gott das für die Ehe bestimmt hat, dann sind die beiden nicht nur nah beieinander, die sind nicht nur aneinander geleimt, sondern die sind miteinander verwachsen. Und wenn das wieder auseinandergeht, dann hinterlässt das keine glatten Schnittwunden, das gibt schmerzliche Bruchstellen und tiefe Verletzungen. Da bleibt immer etwas von einem am anderen hängen. Und davor will Gott uns bewahren. Und deshalb erstens beten und zweitens warten. Und dann, wenn Gott die völlige Gewissheit schenkt, heiraten. Damit kommen wir zum nächsten Abschnitt des Wegs, vom Verliebtsein zur Ehe, vom Verliebtsein zur Liebe. Die meisten meinen, wenn Amors Pfeil erstmal eingeschlagen hat, dann sei das Ziel schon erreicht. Jetzt habe ich meine große Liebe gefunden, jetzt bin ich am Ziel meiner Träume. Ganz gewaltiger Irrtum. Das ist bestenfalls der Anfang. Ein Anfang wird es in jedem Fall sein. Ob es wirklich der Anfang der großen Liebe ist, das muss sich erst noch zeigen. Und die Erfahrung lehrt, dass Amor sich eine ganze Reihe an Fehlschüssen leistet. Das wiederum kann nicht verwundern, denn schließlich ist Amor nicht der lebendige Gott, sondern nur ein griechisch-römisches Götzchen. Und der wird nicht selten ferngesteuert vom großen Verführer und Durcheinanderbringer Satan, der Menschen durch solche Fehlschüsse hindern will, die große Liebe zu finden, die Gott für sie bereitet hat. Deshalb, wenn Amors Pfeil eingeschlagen hat, dann heißt es erst einmal Ruhe bewahren und nachdenken. Und das ist erwiesenermaßen unglaublich schwer, denn Amors Pfeil ist vergiftet. Sein Gift setzt im Gehirn Stoffe frei, die das Denkvermögen des Menschen herabsetzen, die den gesunden Menschenverstand schlichtweg ausschalten. Verliebt sein, das ist nach meiner Kenntnis wissenschaftlich längst nachgewiesen, ist ein Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit. In einem solchen Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit, das wiederum leuchtet jedem ein, sollte man keine weitreichenden und schon keine, erst recht keine, für das ganze Leben endgültigen Entscheidungen treffen. Und deshalb noch einmal der Rat, Ruhe bewahren, Zeit lassen, bis sich zeigt, Hat Amors Pfeil nur vorübergehendes Verliebtsein ausgelöst oder bestätigt sich dieses Verliebtsein als die große Liebe meines Lebens? Das braucht Zeit. Auch abhängig vom Lebensalter und der persönlichen Reife. Ein junger Mensch, der selbst noch keine gefestigte Persönlichkeit ist, kann naturgemäß viel schlechter die Person eines anderen einschätzen als jemand, der durch ein höheres Alter und ein Leben im Beruf zu einer gereiften und gestandenen Persönlichkeit herangewachsen ist. Und den anderen einschätzen und kennenlernen, ganz praktisch, das klärt sich nicht von selbst. Das klärt sich auch nicht durch Schmusen, das klärt sich nicht durch Party machen und ausgehen, das klärt sich auf eine einzige Weise. Reden, reden und nochmals reden. Denn nur weil man verliebt ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man den anderen tatsächlich kennt. Und um sich kennenzulernen, um zu sehen, ob man praktisch wirklich zusammenpasst, ob ein gemeinsames Leben Zukunft hat, ist es absolut unverzichtbar, sich über die jeweiligen Vorstellungen vom Leben auszutauschen. Ich befürchte, dass unendlich viele Beziehungen und Ehen wieder scheitern, weil Menschen im Zustand des Verliebtseins hineingeschlittert sind, ohne sich überhaupt ernsthaft Gedanken gemacht zu haben und geprüft zu haben, kann das mit uns beiden unter praktischen Gesichtspunkten überhaupt gut gehen. Die Frage ist, was ist dir wichtig? Was ist für dich unverzichtbar in deinem Leben? Was ist für mich unverzichtbar wichtig? An diesen wichtigen Fragen wie Kindern, und man kann es und muss es im Prinzip querbeet durchführen, exerzieren. Vielleicht sagt er, Kinder, auf jeden Fall mindestens ein Dutzend. Ich mache gerade schon den Omnibusführerschein, damit ich später auch mit meiner ganzen Familie auf einmal in Urlaub fahren kann. Und sie schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, sagt, Kinder niemals. Erst monatelang mit einem dicken Bauch rumlaufen, die Schmerzen der Geburt und schließlich an der schönen Bikini-Figur noch Schwangerschaftsfalten, vom Karriereglück ganz zu schweigen. Kinder auf keinen Fall, nicht mit mir. Das muss geklärt werden. Lassen sich diese beiden Lebensentwürfe bei aller Liebe, bei allem Verliebtsein tatsächlich unter einen Hut bringen? Nicht nur jetzt im Zustand des Verliebtseins und keinesfalls in der Hoffnung, dass er oder sie es sich vielleicht später ja noch anders überlegt. Es dürfte der nächste große Punkt sein, warum Beziehungen scheitern. Man denkt, kann sich ja noch ändern. Da ist ganz wichtig, ihr könnt Ja sagen zu einem Menschen immer nur so, wie er jetzt gerade ist. Wer sagt, ich liebe ihn schon, aber da oder dort muss er sich halt noch ein bisschen ändern, dann klappt das schon. Es klappt mit ziemlicher Sicherheit nicht. Lasst die Finger davon. Erstens ist äußerst unsicher, ob der andere sich an den gewünschten Punkten tatsächlich in die gewünschte Richtung noch ändert. Sicher ist dagegen, dass im Laufe der Ehe noch eine ganze Reihe an weiteren Problempunkten auftreten werden. Und wer vor der Ehe schon im Beziehungsstress lebt und alle Hände voll zu tun hat, mit den jetzt schon auftretenden Problemen klarzukommen, der geht früher oder später mit einer Beziehung baden. Eine wichtige Frage ist bei diesen Problemen die Frage, kommen sie von außen oder von innen? Meine Frau und ich hatten auf dem Weg zur Ehe auch Riesenprobleme. Die kamen aber von außen. Für meine zukünftigen Schwiegereltern war ich damals absolut nicht der Traum-Schwiegersohn. Mein Schwiegervater hätte sich einen tüchtigen Handwerksmeister gewünscht. Meine Schwiegermutter wohl vor allem jemand, der für die Tochter am Ort ein Häuschen baut. Und dann war noch der Ruf des geistlichen Stands im Dorf völlig zerstört. Zwei Pfarrer hatten in den Jahren zuvor außereheliche Beziehungen gehabt, einer davon mit einer Konfirmandin. Ein Angehöriger des geistlichen Stands war damit das Schrecklichste, was meine Schwiegereltern sich für ihre Tochter nur vorstellen konnten. Diese Probleme haben uns viel Not bereitet, aber sie kamen von außen. Und der Kampf mit diesen Problemen von außen hat uns von Anfang an noch mehr zusammengeschweißt und unsere Beziehung schon in der Entstehung massiv gestärkt. Ganz anders ist das mit Problemen von innen, die ihr in euren Beziehungen selbst habt. Solche Probleme hatten meine Frau und ich bis heute fast gar keine. Wenn ihr solche Probleme von innen in größerer Zahl habt, schon im Entstehen der Beziehung, lasst's bleiben. Sie werden eure Beziehung früher oder später von innen heraus zerstören. Das zu erkennen aber braucht Zeit und Gespräche und ehrlichen Austausch auf dem Weg vom Verliebtsein zur Liebe. Dabei ist die Frage schwierig, kann ich die Tragweite meiner Entscheidung heute tatsächlich zuverlässig abschätzen? Am Beispiel der Kinder. Nehmen wir an, er ist tatsächlich bereit, seinen Wunsch nach mindestens einem Dutzend Kindern, damit der Omnibus auch gut voll wird, ganz zu streichen. Er mag das heute vielleicht im Zustand des Verliebtseins ernst meinen. Aber kann er diese Entscheidung in 5 oder 10 Jahren noch durchhalten? Vielleicht finden beide einen Kompromiss. Er sagt, zur größten Not kann ich auch mit 2 bis 4 Kindern zufrieden sein. Und sie sagt, okay, weil ich dich lieb habe und dich auf keinen Fall verlieren will, dann nehme ich einen dicken Bauch, Schwangerschaftsfalten und Karriereknick in Kauf. Dann gehen wir mal auf 2 Kinder zu. Und ob im Laufe der Zeit 4 draus werden, das sehen wir dann. Ob sie 10 Jahre später vor dem Spiegel und die Schwangerschaftsfalten sehnt, das noch gut findet und die Karriere und manches dann doch dahin sind oder nicht ihm Vorwürfe macht, du bist schuld. Es ist wichtig, Lebensfragen zu klären und zu bedenken, was können wir wirklich überschauen? Wie viel Kompromisse kann ich ehrlicherweise eingehen? Aber egal wie, wichtige Lebensfragen müssen geklärt sein. Sie regeln sich nicht von selbst. Von selbst wachsen sich ungeklärte Fragen im Lauf der Zeit zur unüberwindlichen Katastrophe aus. Und deshalb auch diese erste Predigt und die nächsten Sonntag wird nochmal in die gleiche Richtung gehen, darauf aufbauend, damit es am Schluss zum Thema, zur Frage, du sollst nicht Ehe brechen, Scheidung und so weiter, bestmöglich gar nicht erst kommt. Und das gilt auch für Menschen, Entscheidungen, Lebensfragen müssen bedacht sein, denen ihr Leben mit Jesus wichtig ist. Auch für die Frage nach dem gemeinsamen geistlichen Weg. Ob das nun verschiedene konfessionelle Hintergründe sind, aus denen beide herkommen, oder auch nur verschiedene Gemeindetraditionen. Ihr müsst auf dem Weg vom Verliebtsein zur Liebe miteinander klären, wie wollen wir unser geistliches Leben miteinander gestalten. Wenn ihr das nicht klärt, habt ihr ein Konfliktfeld, an dem die Gefahr groß ist, dass ihr euch dran auseinanderlebt und dadurch ständig neue Probleme in die Beziehung hineingetragen werden. Oder aber, und das dürfte in vielen Fällen noch wahrscheinlicher sein, euer geistliches Leben bleibt irgendwann auf der Strecke. Eure Beziehung zueinander ist euch wichtiger als eure Beziehung zu Gott. Und weil ihr eure Beziehung zueinander nicht in Gefahr bringen wollt, stirbt die Beziehung zu Gott heimlich, still und leise. Wer diese Gefahr vermeiden will, muss diese Fragen vor der Ehe sauber und einvernehmlich klären, sodass sie dann auch nach menschlichem Ermessen ein Leben lang tragfähig sind. Deshalb nochmal, solche Dinge müssen auf dem Weg vom Verliebtsein zur Liebe geklärt werden. Verliebtsein ist noch nicht Liebe. Liebe wird erst draus, wenn sich Kennzeichen echter Liebe gezeigt und bewährt haben. Darauf kommen wir am nächsten Sonntag. Heute noch das eine, die körperliche Nähe soll nicht über das Maß hinausgehen, in dem sich die Beziehung tatsächlich bereits bewährt hat. Ich weiß, auch das ist stockaltmodisch. Aber genau das hat sich bewährt und genau das sagt auch einem der gesunde Menschenverstand, soweit man bereit ist, auf diesen zu hören. Am Anfang ist Reden angesagt. Und dann, wenn sich in der Beziehung schon sehr viel geklärt und bewährt hat und sich beide sicher sind, wir gehören zusammen und passen zusammen, nein, dann kommt noch nicht das Bett, dann kommt das Händchenhalten. An dieser Stelle kommt ehrlicherweise erst das Händchenhalten. Das kommt auch nicht vorher. Wie gesagt, es hört sich stockaltmodisch an. Aber wir wollen ja miteinander darüber nachdenken, wie kann Beziehung, Ehe von ihren ersten Schritten an gelingen auf dem richtigen Weg. Was bringt das Händchenhalten zum Ausdruck? Außer es sind zwei im Gebirge unterwegs und einer muss dem anderen gerade über einen schwierigen Stein runterhelfen. Wenn zwei aber händchenhaltend die Straße entlang gehen, wo der eine nicht unbedingt auf die Stütze des anderen angewiesen ist, bringt das Händchenhalten zum Ausdruck, die beiden gehören zusammen. Die gehen ihren Lebensweg zusammen. Und das sollte man auch erst dann dem anderen und auch der Öffentlichkeit gegenüber durch Händchenhalten zum Ausdruck bringen, wenn man sich darüber gewiss ist, dass man auch ein Leben lang zusammengehen will. Denn wir sollten weder uns noch die Öffentlichkeit belügen. Und das körperliche Zusammensein gehört ganz logisch in die Ehe. Erst kürzlich hat eine amerikanische Studie diese biblische Ordnung bestätigt. Sie stellte fest, am glücklichsten sind Eheleute, die ausschließlich Sex mit ihrem Ehepartner hatten. Schon bei einem Partner außerhalb und vor der Ehe sinkt der Prozentsatz derer, die sehr glücklich in ihrer Ehe sind, und mit jedem weiteren sinkt er statistisch im Prinzip mehr. Also das uralte biblische Modell, damit zu warten, bis man verheiratet ist, ist wissenschaftlich bestätigt der sicherste Weg in eine glückliche, dauerhafte Ehe. Und deshalb gehört das feste Zusammenwachsen zu einem Leib in die Ehe, wenn klar ist, dass da nichts mehr auseinandergerissen wird. Ich hatte schon gesagt, das klingt stockaltmodisch. Das kann wiederum der Logik nach gar nicht anders sein. Was gut ist, muss altmodisch sein. Was nicht heißt, dass alles, was altmodisch ist, gut ist. Aber was gut ist, muss eigentlich von der Logik altmodisch sein. Zumindest, wenn es sich um grundsätzliche Dinge des Menschseins handelt. Denn der Mensch ist noch derselbe wie vor 5.000 oder 6.000 Jahren. Männer und Frauen funktionieren im Jahr 2019 in ihrem Innersten und ticken in ihrem Innersten genauso wie vor 5.000 oder 6.000 Jahren. Und Ehen funktionieren deshalb im Prinzip ebenso wie seit eh und je. Oder sie funktionieren eben auch nicht. Was altmodisch ist, ist das, was sich seit Jahrtausenden bewährt hat. Modern und zeitgemäß dagegen ist, wer das Bewährte über Bord wirft und meint, noch einmal neu die Wege ausprobieren zu müssen, die sich sonst seit Jahrtausenden nicht bewährt haben. Und unsere heutige junge Generation lebt leider zu ziemlich 100% gegen alles, was sich zum Gelingen von Liebe und Ehe seit Jahrtausenden bewährt hat. Das kann sie tun, aber wir können sie nicht daran hindern. Aber dann hat sie keinen Grund, sich darüber zu beklagen, wenn es mit der großen Liebe nicht klappt. Damit noch ein allerletzter Punkt für die Zeit vor der Ehe. Verschafft euch selbst über eure Beziehung völlige Gewissheit. Ich staune immer wieder, wie viele Menschen sich an dieser entscheidenden Frage auch nur die kleinste Ungewissheit erlauben. Wenn ihr Zweifel habt, ist er wirklich der Richtige? Schlagen die Flammen der Liebe wirklich Meter hoch? Oder ist's doch eher ein Glimmen halblebiger Gefühle? Dringender Rat. Lasst's bleiben, macht heute noch Schluss. Dann ist er oder sie ziemlich sicher nicht der oder die Richtige. Wenn's der Richtige ist oder die Richtige, wenn die große Liebe das Herz ergriffen hat, dann wisst ihr das. Also die von uns, die mal in ihrem Leben richtig verliebt waren, denke ich, die können das sagen. Dann könnt ihr nämlich Tag und Nacht an nichts anderes mehr denken. Dann zählt ihr auch noch Wochen oder Monate eurer Beziehung die Minuten, bis ihr euch wiederseht, dann schlägt euch beim bloßen Gedanken an den anderen das Herz bis zum Hals. Ich hätte meine Frau niemals heiraten können, wenn ich nicht hundertprozentig sicher gewusst hätte, das ist ohne den allergeringsten Zweifel die Frau, die ich von ganzem Herzen liebe. Es geht darin, ob ihr das Glück eures Lebens findet oder ob ihr das große Glück eures Lebens versemmelt. Ehrlichkeit sind wir dabei nicht nur uns selber schuldig, sondern auch dem anderen. Denn der andere geht ja auch davon aus, dass es für euch die große Liebe ist. Es ist im Grunde Betrug, wenn wir den anderen in der Annahme lassen, obwohl wir uns selber gar nicht sicher sind. Dann spielen wir mit dem anderen. Wenn das so sein sollte, dann redet offen drüber, gebt eurer Beziehung Luft, bis sich die Dinge zweifelsfrei geklärt haben in die eine oder andere Richtung. Die große Liebe ist zu wertvoll, als dass man sich darin auch nur die allerkleinste Ungewissheit und Unklarheit leisten könnte. Schließlich soll sie ein Leben lang halten. Und mit Gottes Gnade wird sie das auch tun. Und davon am nächsten Sonntag mehr. Amen.